das Licht des Evangeliums.
Amen. Dazu die Verse aus 2. Korinther 4, 3 bis 6.
Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es in denen verdeckt, die verloren sind, in den Ungläubigen, denen der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, wir aber eure Sklaven um Jesu willen. Denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen leuchtet, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi.
Amen.
Halleluja. Wunderbar, so eine Zeit zusammen, die entrückt uns. Und wir kommen rein, mehr rein in das, was der Herr für uns bereitet hat. Wir sind im neuen Bund, Geschwister, lobt den Herrn. Das ist so eine andere Welt, sage ich mal. Gell? Was wir sonst Tag für Tag um uns herum hören und sehen und erleben, ist was völlig anderes. Gell? Gott hat mit uns einen neuen Bund gemacht. Es ist nicht nur, dass wir irgendwie an Gott glauben, sondern unsere Beziehung zu Gott steht auf einer wunderbaren, festen Grundlage. Gell? Ja, so wunderbar. Es ist wichtig, dass wir da drin leben. Gell? Dass wir das nicht bloß wissen und im Kopf haben, sondern dass wir da drin leben. Ja. Zum Beispiel, wie gehen wir damit um, wenn der Teufel uns anklagt? Ja? Wie macht uns zu schaffen? Wie bringt uns das in Schwierigkeit? Und der neue Bund hat dafür eine klare Lösung. Du kannst den Teufel überwinden. Und nicht erst, wenn du eine gewisse Reife erreicht hast, sondern die Schrift sagt ganz klar, die Überwinder dort in der Offenbarung, sie haben ihn überwunden, durch das Blut des Lammes. Das Blut des Lammes, das ist die Ausgangslage, die Ausgangsposition im neuen Bund. Der Herr hat für uns die Grundlage geschaffen, dass wir jederzeit in seine Gegenwart kommen können. Ja, natürlich, wir sind nicht immer so brav gewesen. Ja. Wir fahren nicht immer genau an der Straße, uns das sagen. Und dann kommt der Teufel und verklagt uns. Und die Bibel sagt auch, führt nur ein Leben würdig des Evangeliums Christi. Und dann kommt der Teufel und sagt, guck mal, dein Leben sieht ja gar nicht so aus. Und du willst jetzt in der Versammlung fröhlich mitsingen und vielleicht noch ein Zeugnis geben? Warum nicht? Lob den Herrn. Der Teufel wird überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses. Sagt nicht nur ihres Zeugnisses, sagt unseres Zeugnisses. Wenn ich in die Versammlung komme, ich überwinde den Feind durch das Blut des Lammes. Nicht, weil ich so eine gute Woche hatte, sondern durch das Blut des Lammes und durch das Wort meines Zeugnisses. Lasst uns das üben. Das ist ein Übungsfeld in der Gemeinde, wo wir das Wort zueinander reden können. Niemand widerspricht dir. Alle sagen Amen. Das ist das beste Übungsfeld. Du wirst angefeuert durch Geschwister. Du wirst ermutigt. Und du wirst viele auch ermutigen durch dein Zeugnis. Das ist so wichtig in der Gemeinde. Ja, das hat nämlich sehr viel mit dem zu tun, worum es heute Abend geht. Das helle Licht des Evangeliums, was der Paulus hier schreibt, Wir hatten heute Morgen auch von dem Kapitel vorher, von Kapitel 3, auch die letzten Tage, der Dienst des neuen Bundes. Der Dienst, das ist der Dienst des Geistes. Und der Paulus sagt, ich bin gar nicht dazu tauglich. Und er sagt, ich habe dort bei euch in Korinth, ich habe dort einen Brief hinterlassen. Ich habe in Korinth einen Brief, da liegt ein Brief. Und er ist sogar gekannt und gelesen von allen Menschen. Und dann sagt er, was das für ein Brief ist. Ihr seid, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Durch unseren Dienst ausgefertigt. Also der Paulus ist ein Schreiber. Er und die Apostel, er sagt unseren Dienst. Er war nicht alleine unterwegs. Nicht nur der große Paulus, sondern er war zusammen mit seinen Brüdern dort unterwegs. Und durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ja, also das ist schon mal ganz anderes Verfahren als bei der Übergabe der Gesetze durch Mose. Dort hat Gott geschrieben, in steinerne Tafeln. Und Mose sollte das dem Volk überbringen. Und hier sehen wir, der Paulus schreibt persönlich in fleischerne Tafeln des Herzens. Mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht in steinerne Tafeln. Ich hoffe nicht, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Wunderbar, was Gott heute macht. Er schreibt in unser Herz hinein. Merken wir das nicht, ja, wie unser Herz von ihm berührt wird. Wie er uns anrührt durch sein Wort. Das ist ja nicht bloß irgendein geschriebenes Wort. Es ist auch, dass wir miteinander in dieser Gemeinschaft sind. Da wird immer was geschrieben. Auch wenn ein Bruder, eine Schwester etwas beiträgt, eine Mitteilung, uns etwas mitteilt. Wir merken, da schreibt der Herr was in mein Herz. Da brauchen wir so eine Offenheit und auch immer wieder auch ein weiches Herz und sagen, Herr, ich möchte offen sein, wenn du heute reden möchtest, wenn du in mir etwas bewirken möchtest, wenn du mich verändern willst. Und der Herr muss uns alle noch mehr verändern. Wir brauchen die Veränderung. Aber doch können wir schon viel Herrlichkeit sehen. Ja? Es ist nicht so, dass wir alle so jämmerlich sind und so viel Veränderung brauchen. Ja? Wir sehen auch schon viel Herrlichkeit in den Heiligen. Trotz aller Schwächen, trotz aller Dinge, die man vielleicht aussetzen könnte, wir sehen die Herrlichkeit. Gell? Und diesen Dienst hatte der Paulus und er sagt, nicht, dass wir tauglich sind. Ja? Also er hat sich schon weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, ich schreibe da mit dem Geist des lebendigen Gottes in eure Herzen. Das ist schon stark. Ja? Er schreibt einen Brief mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, aber das ist nicht von mir. Das ist nicht mein Verdienst. So etwas kann ich normalerweise gar nicht. Dazu sind Menschen gar nicht in der Lage. Aber, was heißt es? Aber, dass wir tauglich sind, das ist von Gott. Der uns tauglich gemacht hat, zu Dienern eines neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Wunderbar. So schreibt er hier. Das ist seine Erfahrung, die er macht. Das hat er erfahren, erlebt. Und ich denke, sogar beim Schreiben dieses Briefes ist ihm das bewusst geworden, immer mehr, was er dort für einen herrlichen Dienst hat. Und dann vergleicht er noch den alten Dienst des Mose mit diesem Dienst des neuen Bundes. Und er sagt noch, ja, das ist ein Dienst der Verdammnis. Ja, weil du musst dich an alles halten. Wenn du die Gesetze nicht alle hältst, dann bist du verdammt, dann bist du unter dem Gericht. Aber, und er sagt, diese Herrlichkeit dieses alten Bundes ist vergänglich. Aber die Herrlichkeit hier, die bleibt. Und hier ist hier. Es war nicht nur damals bei Paulus und in Korinth, sondern die Herrlichkeit hier. Ja, Halleluja. Und dann geht er weiter und dann kam das Herz ins Spiel. Dann sagt er immer, wenn Mose gelesen wird, und es wird in Israel und bei den Juden viel gelesen, wird viel Mose gelesen, und immer wenn Mose gelesen wird, hängt eine Decke vor ihrem Herzen. Sie lesen die Bibel. Ich möchte sogar so weit gehen, sogar wenn manchmal das Neue Testament gelesen wird, hängt eine Decke vor den Herzen. Weil das Herz ist ganz entscheidend. Und das Volk Israel hat damals das Herz nicht öffnen können. Und da war diese Decke. Die war schon bei Mose. Ja, Mose musste sein Angesicht verdecken, damit das Volk nicht sieht, wie die Herrlichkeit aufhört. Da war Herrlichkeit auf seinem Gesicht, weil er in Gottes Gegenwart war. Aber die ist verschwunden. Aber die Herrlichkeit, die der Herr uns geben möchte, uns gibt, die bleibt. Gell? Wir sind nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing, damit die Söhne Israel nicht das Ende dessen sehen, was aufhört. Ja? Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke über ihrem Herzen. Doch wenn immer es sich dem Herrn zuwendet, und dieses Es, du kannst sagen, das Volk Israel, also geht mich nichts an. Aber das Es, das beziehe ich immer auf mein Herz. Wenn immer mein Herz, wenn das Herz sich dem Herrn zuwendet, ja, dann hat es eine Auswirkung. Was passiert dann, wenn das Herz sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Deshalb ist das Herz so wichtig. Wir brauchen ein Herz, das sich gern zum Herrn wendet. Ja. Herr Jesus Christus, auch wenn Dinge vorgefallen sind, dass wir uns nicht damit, wie soll man sagen, dass wir unser Herz dadurch nicht verhärten lassen, sondern dass wir immer wieder damit mit allen Dingen zum Herrn kommen. Gell? Unser Herz vom Herrn behandeln lassen. Gell? Weil das sind die Ein- und Ausgänge des Lebens. Unser Herz ist so entscheidend. Gell? Das ist so ein Engpass, da muss das Leben durch. Der Herr hat sich auf uns beschränkt. Und dann heißt es, der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen. Halleluja. Und widerspiegeln. Wir werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Angesicht des Herrn schauen und widerspiegeln. Also spiegeln ist etwas, was passiert spontan. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich sofort mein Bild. Wenn du mit dem Herrn Gemeinschaft hast, wenn du den Herrn genießt, kann man das bei dir schon sofort erkennen. Deine Frau wird es merken. Halleluja. Ja, aber dann gibt es noch eine langfristige Veränderung. Wir werden umgewandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einer Herrlichkeit zur anderen, sagt eine Übersetzung. Ja. Und dieses, das ist das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Und deshalb sagt er in Kapitel 4, wenn dieses Evangelium verdeckt ist, dann ist es in denen verdeckt, die verloren sind. Ja, also die Errettung hängt zusammen, damit zusammen, inwieweit wir unser Herz dem Herrn, dem Evangelium öffnen können. Ja, das ist entscheidend. Gell? Und es gibt so viele Menschen, sie können ihr Herz nicht für das Evangelium öffnen. Sie haben vielleicht schon mehrmals das Evangelium gehört und haben den Herrn Jesus immer noch nicht aufgenommen. So wichtig, dass wir das, also solange du jung bist, ist es vielleicht viel einfacher. Je älter man wird, wird es schwierig, weil man hat schon so viel Wissen im Kopf, man kann schon so vieles beurteilen oder denkt, man kann es beurteilen. Aber wichtig ist, dass wir einmal in unserem Leben unser Herz dem Herrn geöffnet haben und gesagt haben, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Herr Jesus, ich glaube dir, ich möchte dich aufnehmen. Gibt es jemanden, der das noch nicht gemacht hat in seinem Leben, hier bei uns? Es wäre wichtig, dass man das dann möglichst zeitnah nachholt. Ja? Und wenn man es alleine denkt, man schafft es nicht, nimm dir jemanden und sagt, du, ich möchte gern Jesus aufnehmen, kannst du mir helfen? Das ist wichtig. Das ist der Einstieg in das Reich Gottes. Der Einstieg in den neuen Bund. Ja, wir nehmen das Angebot Gottes an. Weißt du, wir haben schon oft das Evangelium gepredigt, auch auf der Straße und mit Menschen gesprochen. Und da gibt es dann Leute, die sagen, da sagst du, glauben Sie an den Herrn Jesus? Ich bin katholisch. Ja, das war das Argument. Also sie haben mir eine Frage nicht beantwortet, aber gleich vorgeschoben, ich bin katholisch. Als wäre damit schon alles erklärt. Damit ist noch gar nichts geklärt. Ob ich irgendwo dazugehöre, ob ich irgendwo groß geworden bin, irgendwo als Kind eine Kommunion mitgemacht habe, das hat überhaupt nichts zu sagen. Wichtig ist, dass du den Herrn Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Das ist entscheidend. Und davor, sage ich mal, das können wir nicht auf andere schieben. Kannst du auch nicht auf deinen Pfarrer schieben. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Eines Tages hat mich jemand gefragt, möchtest du gern den Herrn Jesus, kennst du Jesus schon? Ich habe gesagt, nein. Und ich habe es gesagt, obwohl ich als Kind viel von Jesus gehört habe. Ich war in der Kinderkirche, ich war im Konfirmandenunterricht, ich habe viel von Gott und von Jesus gehört, auch Geschichten, ich kannte viele Geschichten, aber ich kannte Jesus noch nicht. Mich hat auch noch niemand gefragt, hast du Jesus schon in dein Leben aufgenommen? Ich bin da oft hingegangen. Und dann habe ich zu diesem jungen Mann gesagt, nein, ich kenne ihn noch nicht. Und dann sagt er, komm, möchtest du ihn kennenlernen? Und bevor ich Nein sagen konnte, hat er mit mir zusammen gebetet. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Jesus ist Realität. Der ist da jetzt, den kann ich nicht mehr ableugnen, nicht mehr streiten. Das war es jetzt mit meinem Leben ohne Gott. Ich habe nicht mal gewusst, dass ich einen Vertrag eingehe. Ich habe nichts gewusst. Ich wusste nur, Jesus lebt. Ich habe kurz gebetet, etwas nachgebetet, was dieser junge Mann zu mir gesagt hat. Nachgebetet. Ja, vergib mir meine Sünden. Ich nehme dich in mein Leben auf. Sei du mein Herr und so weiter. Aber ich war mir nur klar, der Herr lebt, der Herr ist Realität. Ja, und bei der Geburt, von der meiner Geburt weiß ich nichts mehr eigentlich in dem Sinn. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, diese Erfahrung, die hat mein Leben verändert. Ja, es gab junge Leute, die sind mit ihren Eltern immer auch in Kinderstunden gegangen, Kinderversammlungen. Aber dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo der Jugendliche selber gesagt hat, ich möchte den Herrn aufnehmen. Ja, ja. Man muss nicht, ich war damals, ich habe schon einige Sachen angestellt, ich war in der Welt unterwegs. Das habe ich nachher bereut. Ich habe zum Herrn mit Tränen gesagt, es tut mir leid, dass ich erst so spät zu dir gekommen bin. Mit spät meine ich mit 22 Jahren. Ich habe nämlich das Evangelium ein paar Mal vorher schon gehört. Weil es ist wichtig, dass das Evangelium, dass wir den Herrn als das Evangelium kennenlernen. Und es ist ein Licht, das ist nicht nur irgendeine Lehre, an die wir glauben. Gell? Hier heißt es, das Evangelium ist ein Licht, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi in der das Ebenbild Gottes ist. Ja? Christus ist das Ebenbild Gottes. Und dieses Licht müssen wir kennen. Das muss in unser Herz, das scheint in die Herzen. Paulus war ein ganz normaler Mensch, seine Mitarbeiter auch. Und sie haben von Jesus gesprochen. Aber während sie davon gesprochen haben, ist Licht gekommen. Wenn wir in der Versammlung sind, hier, wir kommen zusammen und wir sitzen nur da. Ist nicht so viel Licht. Aber wenn jemand anfängt, von Jesus zu reden. Den Herrn, etwas vom Herrn auszuteilen, gell? Auch von der Erfahrung mit dem Herrn, etwas aus dem Wort auch, dann ist Licht da. Und dieses helle Licht des Evangeliums, das ist eigentlich nicht nur für uns hier, das ist für die ganze Menschheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist wichtig, gell? Sehr wichtig. Und es ist die Herrlichkeit Christi. Und wie sagt er hier, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus oder Christus Jesus, dass er der Herr ist. Ja, wir predigen Christus als den Herrn. Wir predigen eine Person. Ja, das ist wunderbar. Können wir auch zum Beispiel nachlesen in Apostelgeschichte 11 nochmal. Apostelgeschichte 11, Vers 20 steht es auch. Das ist eine Begebenheit. Gab es Geschwister, die in Antiochien unterwegs waren. Es gab aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene. Sie kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen und verkündigten ihnen den Herrn Jesus als das Evangelium. Waren wahrscheinlich Reisende oder Geschäftsleute, ja. Sie hatten irgendwo das Evangelium schon gehört, sie haben Jesus schon kennengelernt, vielleicht in Jerusalem, ja, und sie gehen dort, sind dort in Antiochien unterwegs und sie predigen auch zu den Heiden. Jesus als das Evangelium. Also, was soll ich predigen? Ich weiß gar nicht, was ich predigen soll. Was bringst du jemandem, dem du das Evangelium bringen willst? Was bringst du denn? Jesus. Jesus. Es ist nur ein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen. Wir haben nicht viel. Wir haben Jesus, aber das ist alles. Das ist sehr viel. Ja? An dem Namen Jesus entscheidet sich alles. Ja? Der Paulus redet hier zum Beispiel, das ist, was sich entscheidet hier in Apostelgeschichte, in 2. Korinther Kapitel 4. Im ersten Teil spricht er davon, was er von herrlichen Christus und vor ein helles Licht des Evangeliums predigt, von der Herrlichkeit Christi in dem Angesicht Christi. Und dann geht es weiter, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen und dann fängt er an und erzählt er auf, was er für Abenteuer erlebt. Wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir wissen weder aus noch ein, aber wir verzweifeln nicht. Ja, so geht es gerade weiter. Eine ganze Litanei. Und wenn man dann den 2. Korintherbrief weiterliest, er berichtet immer wieder von seinen vielen, vielen Erfahrungen, die er gemacht hat, die gar nicht so positiv waren. Ja, gesteinigt worden, mit Schläge bekommen, mit Ruten geschlagen. Ja. Also es ist, was er alles durchgemacht hat für das Evangelium. Und ich wisst ihr, wir sitzen so schön am Kaminfeuer und lesen in der Bibel, ja, haben Gemeinschaft über den Herrn. Niemand wird dich steinigen. Niemand wird dich schlagen. Niemand wird dich verachten. Niemand wird dich ausschließen, ausstoßen. Wir haben so eine schöne Gemeinschaft miteinander. Ja? Aber geh mal hin. Und versuch mal, den Menschen das Evangelium zu bringen. Dann gibt es auch Dinge, die uns nicht so gefallen. Dann sind da Leute, die dich dann verachten. Du dachtest erst, das sind meine Freunde, mit denen will ich mich gut stellen. Ja? Und dann hast du ihnen das Evangelium gepredigt und dann ab dem Zeitpunkt schneiden sie dich. Gell? Habe ich alles schon erlebt. Gell? Wenn wir nicht, wie soll man sagen, im Auftrag des Evangeliums unterwegs sind, passiert uns das nicht. Ja. Herr Jesus, wir predigen Christus als das Evangelium. Und es ist ein unerschöpflicher Reichtum. Ja. Und jetzt komme ich zu B. Wir machen nicht alles so im Einzelnen durch. Ich habe eigentlich sehr viele Dinge noch im Kopf, im Hinterkopf, aber der Geist muss reden. Ja, ich habe jetzt den sogenannten Missionsbefehl rausgesucht. Das ist ein Vermächtnis. Der Herr hat kurz vor seiner Auffahrt in den Himmel den Jüngern gesagt, mir ist alle Vollmacht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin. Ja, also er schickt sie in die Welt. Geht hin, macht zu Jüngern alle Nationen. Das heißt, aus allen Nationen möchte der Herr gerne Jünger gewinnen. Und er sagt, tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Befehl. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Ja. Und den sollen wir auch ernst nehmen. Aber es ist nicht nur, wie soll man sagen, so technisch zu verstehen. Der Herr möchte uns nicht nur hinschicken, dass wir jetzt die Nationen, das haben viele falsch verstanden, und dann hat man irgendwo die Menschen auch gegen ihren Willen teilweise konvertiert. Und was da alles gelaufen ist, ja, ist sehr viel im Namen Gottes, im christlichen Namen auch falsch gemacht worden. Wir müssen nicht zwangsweise die Leute zu Jüngern machen. Aber wir predigen das Evangelium und das Licht scheint in die Herzen. Und es wird Menschen geben, die ihr Herz öffnen und die dieses Evangelium annehmen. Gell? Und dann lehren wir sie, das zu halten, nicht nur das, irgendwelche Gesetze zu halten, sondern wir lehren sie, in diesem neuen Bund zu leben. Den Herrn zu verstehen, sein Wort zu verstehen, aber dann ist es so, dann haben sie auch die Salbung. Diese Menschen haben auch die Salbung, die sie alles lehrt. Gell? Und da fand ich es jetzt gut, als Parallelstelle oder als eine wunderbare Stelle, die das ergänzt, was der Dieter heute Morgen eingebracht hat von Lukas Kapitel 4. Ist auch eine wunderbare Stelle, Lukas 4. Wo der Herr, der hat vorher ja Kapernaum und in Galiläa, hat er ja gewirkt, hat dort viele Kranke geheilt, hat viel auch gesprochen, hat das Evangelium gepredigt. Und war dort unterwegs. Und dann kommt er eines Tages nach Nazareth. Nazareth, seine Heimatstadt. War seine, da wo er herkommt. wo ihn alle kennen. Ja, und dann heißt es dann in Vers 16, er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die Synagoge. Und stand auf, um vorzulesen. Das heißt, da konnte man wohl immer vorlesen. Und er war ja eine Persönlichkeit, man kannte ihn schon. Man hat ihm dann die Schriftrolle gereicht. Gell? Es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und er tat das Buch auf und fand die Stelle, wo geschrieben stand, der Geist des Herrn ist auf mir. Wunderbar. Halleluja. So fängt der neue Bund an. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen gute Nachricht zu bringen. Es gibt so viele Arme, wie es auch schon rauskam heute Morgen. Gell? Es gibt viele Arme. Arm. Sie kennen den Herrn nicht. Selbst wenn du einen tollen Porsche fährst und ein großes, dickes Bankkonto hast, bist arm, wenn du den Herrn nicht kennst. Wenn du nicht Jesus aufgenommen hast und mit dem Herrn lebst, bist du arm. Der Herr sagt einmal zu einem, der so reich war und dann so viel sich angesammelt hat und gesagt hat, er kann jetzt sich zur Ruhe setzen, alles nur noch genießen, sagt er, du Narr, also du Dummkopf, heute Nacht nimmt man deine Seele von dir, wem gehört denn das Ganze? Ja, also, es kann morgen vorbei sein. Der ganze Reichtum ist nur Betrug. Aber der wahre Reichtum ist, dass wir reich sind bei Gott. Reich an Gott sogar. Den Armen gute Nachricht. Ja, wir verkündigen einen unausforschlich reichen Christus. Er hat mich gesandt, Gefangenenbefreiung zu verkündigen. Ja, wie viele Menschen sind gefangen? Gefangen in Sünde. Gefangen in ihren Schwierigkeiten. Ja, gefangen in Zwängen, ja, die sie, wo sie nicht herauskommen. Ja, Blinde, dass sie wieder sehen sollen. Und wir haben gesehen, Menschen, die den Herrn nicht kennen, sind blind. Blindheit ist eine Krankheit. Gell? Und der Herr muss uns die Augen öffnen, immer wieder. Herr Jesus Christus. Blinde, dass sie wieder sehen sollen. Du kannst, wisst ihr, der Paulus wurde berufen, dem Volk, aus dem er herausgenommen wurde, und auch den Heiden und vor Königen überall, er sollte den Blinden die Augen öffnen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Wir können Blinden die Augen. Du kannst Blinden die Augen öffnen, indem du ihnen von Jesus erzählst. Dass sie wieder sehen sollen. Die Unterdrückten in Freiheit wegzusenden. Wie viele Leute sind unterdrückt, bedrückt, depressiv. Gerade heute, jetzt nach dieser Corona-Phase, gibt es so viele, immer mehr Menschen, die depressiv sind. Die manchmal keinen Ausweg sehen. Ja, bedrückt. Herr Jesus, der Herr macht frei. Der Herr gibt Hoffnung. Gell? Richtet uns wieder auf. Lobt den Herrn. Und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Also wenn man Jesaja nachliest, dann heißt es dort das Gnadenjahr des Herrn. Ja? Und es ist eigentlich das sogenannte Halljahr. Das ist das Jahr der Befreiung. Wo dort, dass dort in Israel nach Gottes Vorschrift gefeiert werden sollte. Alle 50 Jahre soll jeder wieder zu seinem Besitz zurückkommen. Soll jeder wieder, wie soll man sagen, so zurückkommen in seine, zu seinem Erbe. Und das ist diese Gnadenzeit, in der wir heute leben. Das ist das angenehme Jahr des Herrn. Solange es heute heißt, kann jeder Mensch gerettet werden. Kann jeder Mensch in den neuen Bund eintreten. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und solange es heute heißt, ist noch Gnadenzeit. Kommt eine Zeit, da hört diese Gnadenzeit auf. Dann ist diese Zeit zu Ende. Dann fängt ein anderes Zeitalter an für die Menschen. Herr Jesus, ja, deshalb müssen wir auch sehen, es ist ernst. Ja, also es ist ernst. Also was sagte Paulus mal? Weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Der meint nicht, dass er aus lauter Angst vor Gott jetzt auf die Straße geht und Menschen unbedingt gewinnen muss, damit er nicht bestraft wird. So war das nicht gemeint. Aber er weiß, es ist eine ernste Angelegenheit, dass Menschen gerettet werden. Solange sie leben, haben sie eine Zeitspanne, in der sie gerettet werden können. Und das ist nicht, wie soll man sagen, das ist nicht keine kleine Sache. Ja? Selbst wenn einer am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett noch zu Jesus findet, dann ist sein Leben, hat es einen Sinn gehabt. Ja, das ist wunderbar. Das ist Gott, das ist die Gnadenzeit. Ja? Halleluja. Da können wir Menschen dazu verhelfen, dass sie diesen Weg finden. Herr Jesus Christus. Ja, und der Herr hat dann die Schriftrolle zurückgelegt. Und dann heißt es, alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er fing an zu ihnen zu sagen, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ja, das heißt, Jesaja hat 700 noch was Jahre vorher dieses niedergeschrieben. Wurde von Jesaja verfasst. Prophetisches Wort auf Jesus. Und heute hat es der vorgelesen, auf den das zutraf. Das heißt, dieses Wort war erfüllt, dort in Nazareth, in der Synagoge, vor ihren Ohren und vor ihren Augen. Sie haben den gesehen, der gesalbt ist von Gott, der den Blinden die Augen auftut, der die Gefangenen befreit. Den haben sie vor sich gesehen. Das war nicht nur jetzt historisches Dokument, Das war die Wirklichkeit. Aber dann war der andere Aspekt auch noch mit dabei, nur kurz erwähnt. Sie wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde gingen. Aber dann kommt der Einwand, ist das nicht Josefs Sohn? Es ist nicht im Josef seiner. Ja? Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ja. Ja, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterland. Oder kein Prophet ist gern gesehen in seinem Vaterland. Und er hat dann ein Beispiel gebracht, vom Alten Testament auch. Aber das hat sie in Wut versetzt. Ja, sie haben angefangen, ihn aus der Stadt rauszustoßen und wollten ihn die Klippe hinunterstürzen. Ja, weil er das gesagt hat. Weil er gesagt hat, ich tue hier keine Wunder, wie in Kapernaum. So, das heißt auch, selbst in unserer eigenen Familie ist manchmal nicht so einfach, das Evangelium zu predigen. Der Prophet ist nicht immer so gern gesehen in seiner eigenen, bei seinen eigenen Leuten. Ja. Der Elia konnte nur wirken bei dieser Witwe von Sarepta. Das ist eine Sidonierin. Ja. Und von den ganzen Aussätzigen in Israel, wer wurde geheilt? Ein Syrer. Ein Ausländer kommt und wird geheilt. Das hat der Herr hier erwähnt. Herr Jesus. Aber wir sollen das Evangelium kennen, ja, und auch predigen. Und im Grunde, wenn wir jetzt die Verse sehen von Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir. Wir erinnern uns in Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist der Tag der Pfingsten. Der Geist wird ausgegossen und das heißt, sie alle fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie fingen an zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das heißt, der Geist ist nicht nur auf Jesus. Zuerst war er auf Jesus gekommen. Geist, ja, Gott hat ihn gesalbt mit dem Geist. Jetzt, wo ist der Geist heute? Der Geist im neuen Bund ist auf der Gemeinde. Der Geist ist auf dir und auf mir, auf uns allen. Das ist der Geist, der auch dieses Drängen in sich trägt, das Evangelium weiterzugeben. Das ist der Geist, der in der Lage ist, Menschen zu erretten. Der ist nicht nur dazu gegeben, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, sondern er ist dazu da, dass Blinde sehend gemacht werden. Ja? Dass Gefangene in Freiheit weggesandt werden können. Halleluja. Ja? Und die Gemeinde hat diese Vollmacht übertragen bekommen, hat diese Salbung von dem Gesalbten übertragen bekommen. Ja, und von Anfang an war die Gemeinde mit dem Geist erfüllt. Das ist ihr Kennzeichen, gell? Herr Jesus, wir können vielleicht noch 2. Korinther 4, Vers 13 noch lesen. 2. Korinther 4, 13. Alle wurden mit dem Geist erfüllt und sie redeten. Das gehört zusammen. Mit dem Geist erfüllt und reden. Und dann siehst du hier 2. Korinther 4, 13, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden auch wir. So. Also, das Reden ist wichtig. Und wie ich vorhin schon sagte, wir haben ein wunderbares Übungsfeld zu reden. Wir können in der Gemeinde reden natürlich keinen Unsinn reden. Nicht einfach nur so, was einem in den Sinn kommt. Sollen wir auch wissen. Wir möchten gerne reden, was der Geist ausdrücken möchte. Ja, das ist auch eine Übung. Gell? Wir haben alle den Geist. Und wir möchten gerne durch den Geist und im Glauben reden, dass der Herr zum Ausdruck kommt. Diese Herrlichkeit muss einen Ausdruck haben. Und dieser Ausdruck dieser Herrlichkeit ist das Evangelium von Christus. Ja, vielleicht können wir noch Matthäus 12, 34. Das ist auch noch so, können wir auch noch mit dazu nehmen. Matthäus 12, 34. Ja. Da redet der Herr zu den Schriftgelehrten. Der erste Halbsatz ist nicht so toll. Ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also, zweiter Teil ist das Entscheidende. Ne? Ja. Wir sind, wie heißt es, wenn man, ich glaube, Luther hat übersetzt, wenn der Mund voll ist, das geht der Mund über. Entschuldigung, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja, so war es. Das Herz muss voll sein mit dem Herrn. Und dann kommt auch immer was vom Herrn raus. Und du kannst dein Herz immer wieder mit dem Herrn füllen. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Du rufst ihn an, du kommst zu seinem Wort. Gell? Da in dieser Atmosphäre, da haben wir immer etwas, was unser Herz auch ausfüllt. Ja, so wie wir gesehen haben, ja, das äußere Waschen nützt ja gar nichts. Gell? Wenn wir uns die Hände waschen, dann können wir nicht denken, wir sind jetzt rein. Ja? Das war die jüdische Waschpraxis dort. Hast du nicht gesehen, deine Jünger haben die Hände nicht gewaschen. Ja. Und er sagt, wichtig ist das Gefäß innen zu reinigen, ja, nicht äußerlich. Denn was aus dem Herzen kommt, das macht den Menschen unrein. Genauso gut können wir sagen, was aus dem Herzen kommt, macht auch den Menschen rein, wenn wir gefüllt sind mit dem Herrn. Gell? Herr Jesus, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und dann waren natürlich viele Hindernisse da. Am Anfang, wenn wir jetzt so lesen, Apostelgeschichte, wir sehen, es gab Gegenwind. Das ging gleich nach den ersten Gelegenheiten los. Da wurden die Brüder, die Apostel, schon verhaftet, verhört, geschlagen. Ja, es hat nicht lange gedauert. Und dann wurde ihnen verboten, in diesem Namen zu reden. Ja, das ist Apostelgeschichte, man kann das ja mal lesen, Kapitel 8, Vers 4. Obwohl, wir müssen nicht alle lesen, aber es wird ihnen verboten, in diesem Namen zu reden. Und was sagen sie? Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich kann nicht aufhören. Du verbietest mir zu reden von Jesus. Jetzt ist die Frage, auf wen muss ich hören? In Deutschland gibt es ein neues Gesetz, du darfst nicht mehr das Evangelium predigen. Ja, angenommen. Es sind jetzt ein paar richtig hellhörig geworden. Ja. Tja, das wäre natürlich fatal, weil dann wäre es nicht mehr so einfach, wie es jetzt ist. Aber stell dir vor, so ein Gesetz gäbe es. Auf wen musst du dann hören? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es so darum geht, den Herrn zu bezeugen, tja, der Herr möchte, dass wir ihn bekennen. Und wir haben heute noch viele Freiheiten. Und wir wissen nicht, wie weit diese Freiheiten irgendwann eingeschränkt werden. Ich habe von einer Schwester gehört aus Finnland, das ist eine Politikerin, war mal Familienministerin und sie hat irgendwo in irgendeinem sozialen Netzwerk einen Bibelvers praktisch gepostet, wie man so schön sagt, über Homosexualität. Bibelvers zitiert. Und stand gleich die Polizei auf der Matte. Die wurde angezeigt, gab es ein Gerichtsverfahren. Ja, weil sie ja, bestimmte Randgruppen oder bestimmte Gruppen diskriminiert. Dabei hat sie nur ein Bibelvers zitiert. Und es gibt eben Wahrheiten in der Schrift, die passen nicht richtig zu manchen Dingen, die in der Gesellschaft vor sich gehen. Dazu, das passt nicht zusammen. Und dazu müssen wir uns auch stellen, da müssen wir Position beziehen. Und vielen helfen, dass sie gerettet werden. Herr Jesus, ja, den Herrn zu bezeugen, das ist ganz entscheidend. Das war Apostelgeschichte 8,4 vielleicht noch, ja, können wir doch noch ein paar lesen von den Versen. 8, Vers 4. Ja. Vielleicht gemeinsam. Die Zerstreute nun zogen umher und verkündigten das Wort. Die Zerstreuten. Ja, du denkst, ach, ich wohne alleine an meinem Ort. So allein, so zerstreut. Manche haben es weit bis zur nächsten Gemeinde. Kann ja umziehen, dann ist man auch in der Gemeinde. Haben wir früher auch gemacht. Aber wenn du zerstreut bist, gibt es einen wunderbaren Weg, wie du lebendig bleibst, frisch im Geist. Predige das Wort. Zieh umher und predige das Wort. Die zerstreuen. Warum waren die denn zerstreut? Lies das vor, die vorherigen Verse. Da gab es einen, der schnaubte mit Drohen gegen die Gemeinden. Weißt du, ein ganz wilder, 150-prozentiger Pharisäer. Gell? Er hat die Gemeinden verwüstet. Ging der Reihe nach in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis aus. Also, Verfolgung. Aber die Zerstreuten haben sie nicht zurückgezogen und aus Angst im Kämmerchen die Tür zugeschlossen. Sie sind umhergezogen und haben das Wort gepredigt. Lob den Herrn. Das sollen wir alle machen. Kapitel 26, Vers 19 und 20 sieht man auch. Vers 19 und 20. Das war der Paulus vor dem König Agrippa, der sich dort verantwortet hat. Darum, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern habe zuerst denen in Damaskus und auch in Jerusalem und im ganzen Land von Judäa und den Nationen verkündigt, dass sie Buße tun und sich zu Gott bekehren sollen, indem sie Werke tun, die in der Buße gemäß sind. Also der Paulus hat das Evangelium gepredigt. Und zwar, ich würde sagen, von Anfang an, vom ersten Tag an. Der wurde in Damaskus vom Herrn zu Boden geworfen. Er hat eine Bekehrung erlebt, hat den Herrn kennengelernt und hat wirklich eine Errettung erfahren. Ja. Und von Anfang an geht er dorthin und treibt die Juden in die Enge, heißt es da. Oder er hat mit den Juden gesprochen, hat ihnen den Christus verkündigt. So lange, nach kurzer Zeit wollte man ihn schon verhaften, einsperren. Und die Brüder haben ihn nachts mit dem Korb über die Stadtmauer runtergelassen, dass er noch entkommt. Ja? Also so war er schon von Anfang an. Er hat einfach das gemacht, was bei uns Christen eigentlich, es ist in uns angelegt. Lob den Herrn. Dann vielleicht noch Kapitel 28, Vers 30 und 31. Das ist der Abschluss von Apostelgeschichte. Das war der Paulus in Rom. Und er blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Also, es war der Paulus in seiner eigenen Mietwohnung. Ja. Haben wir eine Mietwohnung? Viele von uns haben eine Mietwohnung. Manche haben ein eigenes Haus, eigene Wohnung. Da können wir frei und ungehindert das Evangelium predigen und lehren, Christus austeilen. Wunderbar. Das sollen wir üben in der Gemeinde. Und was wir predigen, ist in erster Linie eine Person. Jesus Christus ist der Inhalt des Evangeliums. Aber es ist nicht nur Christus. Heute haben wir nicht nur mit Christus zu tun, der im Himmel ist, als der Herr und König auf dem Thron, sondern er ist gleichzeitig das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Und deshalb hat Gott es so vorgesehen, dass Christus durch seinen Leib hier auf der Erde einen Ausdruck hat. Das hat Gott so vorgesehen. Wir predigen Christus als das Haupt des Leibes. Und Paulus sagt mal, dass er Christus groß macht an seinem Leib. Das ist Philipper Kapitel 1, Vers 20. Gibt verschiedene Verse, die das auch noch zeigen. Also Christus soll persönlich in unserem Leben groß gemacht werden. Ja, das heißt, dass ich ihn verherrliche in meinem Leben. Das ist auch in Epheser 1. Ja. Und dann gibt es die andere Seite, das ist in Epheser 1, Vers 22 und 23. Das sind ganz wichtige Verse, weil viele Christen sind sich dessen auch nicht bewusst. Da schreibt der Paulus auch, dass wir dafür geöffnete Augen brauchen. Dafür brauchen wir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das müssen wir erkennen und sehen, wie groß das ist, wo Gott uns hineingestellt hat. Was die Gemeinde ist. Den Epheserbrief mit offenem Herzen lesen. Und dann nochmal lesen. Und dann nochmal lesen. Du wirst mehr und mehr erkennen, was die Gemeinde für Gott bedeutet. Hier heißt es in Vers 19, dass wir es erkennen sollen, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Weil wir glauben an ihn, wir wissen gar nicht, was da für eine Macht dahinter steht. Die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Also die Auferstehungskraft ist in uns. Und die müssen wir erkennen. Ja, darin auch leben, die sollen wir auch erfahren. Und ihn zu seiner Rechten in den Himmeln niedersetzte. Hoch über jede Regierung. Und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, werden so viele Namen heute genannt. Aber Christus ist hoch über jedem dieser Namen. Nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Es wird ein weiteres Zeitalter kommen, wenn Christus kommen wird und sein Reich aufrichten wird. Sein Name ist über alle Namen. Wunderbar. Und da hört es bei uns oft auf. Da sind wir schon von ihm so hingerissen und begeistert. Aber dann heißt es hier, er hat alle Dinge unter seine Füße getan, also unter die Füße von Christus, alles getan. Manchmal hast du den Eindruck, es ist noch nicht alles unter seinen Füßen. Da geht noch so viel, da gibt es noch so viele Dinge. Wo ist Christus? Wo ist er? Hat er es wirklich noch unter Kontrolle? Aber er hat alle Dinge unter seine Füße getan. Und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und die Gemeinde, da gibt es den letzten Vers von Kapitel 1, welches sein Leib ist. Und da hört es immer noch nicht auf. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hast du gewusst, dass die Gemeinde die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt? Dass die Gemeinde die Fülle Gottes ist? Bist du noch nicht überzeugt? Dann lies es nochmal. Bete drüber. Herr, öffne mir die Augen. Erleuchte die Augen meines Herzens. Das möchte ich sehen. Deshalb ist auch die Gemeinde in Gottes Plan und auch was das Evangelium betrifft, hat sie einen wichtigen Stellenwert. Sie ist die Fülle Christi. Und Gott stellt seine Weisheit durch die Gemeinde dar. Das können wir weiterlesen, auch im Epheserbrief, Kapitel 3. Da ab Vers 8 heißt es, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, den Nationen als Evangelium den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Also, unausforschlicher Reichtum Christi. Aber dann gibt es noch diesen Zusatz, ans Licht zu bringen, was die Ökonomie oder die Verwaltung Gottes ist, des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alle Dinge geschaffen hat. Also da gibt es ein Geheimnis. Geheimnisse, ja, da muss man den Herrn schon ein bisschen besser kennen, damit er einem alles wirklich auch offenbart durch den Geist. Damit jetzt, Vers 10, durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat. Also, die Gemeinde soll den Mächten und Gewalten in den Himmeln, in der Himmelswelt, die Weisheit Gottes bekannt machen. So eine Weisheit. Sünder, die nichts von Gott wissen wollten, wurden gerettet. Sie haben die Erlösung erfahren, die Vergebung. Sie haben das ewige Leben bekommen. Und nicht nur das, jeder für sich, sondern sie werden zusammengefügt zu einem Leib. Das ist Gottes Weisheit. Das ist Gottes Weisheit. Und das ist sein Ausdruck, das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium in seiner Gänze. Ja. Deshalb lesen wir auch in Offenbarung 22, Vers 17. Da gibt es gar nicht viele Worte. Offenbarung 22, 17, letzte Seite der Bibel. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer will, wenn dürste, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer spricht da? Der Geist und die Braut. Der Geist und die Gemeinde sprechen zusammen. Das ist wunderbar. Ja, das ist Evangelium. Manchmal musst du nur sagen, komm einfach mal mit. Komm, wir haben da eine Versammlung, komm doch mal mit. Oder wir treffen uns da zum Kaffee, ja, und wir sprechen und du komm einfach mal mit. Dann hast du ein bisschen, kommst du rein in die Gemeinschaft, hörst was vom Evangelium. Ja, wir haben so viel Wasser des Lebens. Zu viel Wasser des Lebens. Es muss fließen. Das Wasser des Lebens muss fließen. Hast du nicht schon mal gemerkt, wenn in einer Gemeinschaft, weißt du, wir sind immer unter uns, ja, manchmal ist es ein bisschen zäh, manchmal ein bisschen schleppend. Und dann kommt einmal ein Neuer dazu oder eine Neue oder ein Paar am besten und er merkt, da fließt's. Der Geist fließt, der hat viel mehr zu sagen, als wenn wir nur unter uns sind. Weil dieser Geist hat das Bedürfnis und hat die Eigenschaft, herauszufließen. Kennt ihr ja das Bild mit dem Tempel in Hesekiel. Ja, unter dem Altar da unten, da fließt ein Bächlein raus und dann fließt es raus und draußen und es wird immer größer, immer tiefer. Ja, das Wasser fließt von Gottes Wohnung, von seinem Haus. Du kannst heute sagen, von der Gemeinde fließt ein Wasser. Wir müssen es fließen lassen. darf nicht aufgehalten werden. Herr Jesus Christus. Ja, wir, das ist, ja, und wir dürfen nicht denken, ja, da gibt es vielleicht welche, das sind dann Evangelisten und die machen eine Großveranstaltung und dann werden wieder Leute gesammelt und zum Glauben geführt. Nein, wir haben viele Evangelisten unter uns. In Epheser 4 heißt es, es gibt in der Gemeinde Evangelisten, Hirten, Lehrer, Propheten und so weiter. Alles sind Gaben für den Leib. Aber was machen diese Gaben? Sie rüsten die Heiligen zum Werk des Dienstes. Und dieser Dienst, das ist ein Dienst, das ist der Aufbau der Gemeinde. Und das heißt, der Evangelist, der muss oder der dient und hilft, dass alle in ihren Evangeliumsdienst reinkommen. Sind so gut, wir haben manche Geschwister, die sind für mich so ein Vorbild, das Evangelium zu predigen. Ja? Dass sie in ihrer Arbeit oder auch wenn man einfach unterwegs mit Menschen zusammenkommt, dass man ihnen einfach was zum Lesen gibt, vom Herrn, einen Flyer gibt. Ja? Oder als wir jetzt hierher kamen, also haben sich gleich ein paar formiert und gesagt, wir gehen nach Lauterburg, da wir predigen dort das Evangelium. Die anderen können wandern gehen, ist okay. Lauterbach, genau, Entschuldigung. Und wir gehen dahin und predigen das Evangelium. Das ist doch, wir haben Evangelisten hier. Andrea, gell? Ja. Ich war mit manchen Evangelisten schon unterwegs hier. Ist die Hanna-Lena da? Nee, Hanna-Lena. Ja, wir waren zusammen in Berlin. Michael, ein Evangelist aus der Pfalz. Ja, lob den Herrn. Und wir sind alle qualifiziert. Und es ist Notmann, es ist nötig, dass wir hinausgehen und das Evangelium predigen. Nicht nur hinausgehen, auch in unserer Umgebung, in der Nachbarschaft. Aber wie gesagt, nicht immer ist der Prophet so willkommen. Aber dann gehen wir woanders hin und wir schauen, wir beten und wir gucken, wie kann der Herr uns gebrauchen fürs Evangelium. Und fürs Evangelium ist auch nicht so wichtig, dass wir immer, wie soll man sagen, so viel Wissen auch mitbringen. Wir brauchen ein Herz für die Menschen. Wir müssen lernen, Menschen abzuholen, wo sie sind. Ja, die Geschichte ist schon ein paar Mal jetzt erwähnt worden von Johannes Kapitel 4. Wo der Herr das Evangelium gepredigt hat in Samarien. Wie hat er das gemacht? Er kommt an die Stadt, setzt sich an den Brunnen. Und dann kommt eine Frau. Und er sagt, gib mir zu trinken. Ich habe Durst. Ja? Und so kam das Gespräch zustande. Und er hat sie abgeholt. Das Gespräch ging weiter und so weiter. War viel hin und her, muss nicht drauf eingehen jetzt. Aber am Ende hat sie erkannt, das muss der Messias sein. Und sie hat es nicht nur für sich geglaubt, sie ging in die Stadt und hat es allen Leuten erzählt. Also er hat nur eine Frau getroffen und ihr Herz gewonnen. Sie hat ihn erkannt und dann kam die ganze Stadt. Und die sagen, wir glauben jetzt nicht mehr bloß wegen dieser Frau, wir haben dich jetzt wirklich selber erkannt. Ist das nicht wunderbar? Und das ist das Prinzip des Evangeliums. Es geht von Mund zu Mund. Es ist nicht von der Organisation abhängig. Ja, nicht, jetzt müssen wir Evangeliumsveranstaltungen machen. Ist natürlich auch mal gut, wenn wir sagen, wir machen eine Versammlung nur fürs Evangelium. Vielleicht auch regelmäßig. Oder wir machen regelmäßig irgendeinen Infostand in unserer Stadt, an unserem Ort, ja, um Menschen zu erreichen. Oder wir verteilen einfach mal Flyer in die Briefkästen. Geht alles. Aber einfach, dass auf unserem Herzen ist, wir möchten Menschen gewinnen für den Herrn. Menschen erreichen. Ja, sie brauchen das Evangelium. Viele Leute haben keinen Sinn in ihrem Leben. Und wir bringen keine Religion. Wir bringen nicht irgendwas. Und es hat auch keinen Haken, was wir ihnen mitbringen. Sondern es ist die Wirklichkeit. Gell? Der Paulus sagt auch, gerade in diesem Kapitel, er sagt ganz zum Schluss noch, wir arbeiten nicht mit Tricks. Ja? weil wir diesen Dienst haben, verzagen wir nicht, sondern wir haben schandbaren Heimlichkeiten entsagt. Wir gehen nicht mit List um und wir fälschen auch nicht Gottes Wort. Ja, wir biegen uns auch die Wahrheit nicht hin, ja, sondern wir empfehlen uns durch die Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ja. Also, das Evangelium, ja, wir haben ein reines Herz. Wir müssen niemanden irgendwo mit Tricks zum Herrn führen oder mit irgendwelchen Methoden, sondern wir haben Christus. Ja, die Wirklichkeit von Christus. Lob den Herrn. Und das ist dieses Licht, das dann scheint, das die Herzen erleuchtet. Ja, das überzeugt Menschen. Lasst uns da wirklich auch nicht so, wie soll man sagen, so schüchtern sein. Ja, die Menschen warten auf das Evangelium. Der Herr sagt es auch in Johannes 4. Da kommen die Jünger vom Einkaufen zurück, nachdem er mit dieser Samariterin gesprochen hatte, und sagen, ja, warum spricht er da mit dieser Frau und so weiter. Und dann sagt er, ich habe eine Speise gegessen, von der habt ihr keine Ahnung. Ich bin richtig satt. Ja, ich habe das Evangelium gepredigt. Und da ist jemand zum Glauben gekommen. Glaubst du, da hast du noch einen Kopf für ein schönes Mittagessen? Ah, da bist du gefüllt. Da bist du voller Freude. Halleluja. Und dann sagt er noch, ihr sagt immer, in 4 Monaten ist Erntezeit. Ich sage euch, macht doch mal eure Augen auf. Die Felder sind weiß zur Ernte. Ja, die sagen in 4 Monaten, das ist, so sagen wir immer. Ja, wir haben immer Ausreden. Nee, warum jetzt nicht? Die Leute sind gar nicht offen. Ja, bei uns hier in Deutschland, die Leute hören gar nicht, die hören gar nicht zu. Die sind gar nicht offen. Herr Jesus, der Herr muss uns die Augen öffnen. Das Feld ist weiß zur Ernte. Halleluja. Und das ist jetzt kein, sag ich mal, Druck oder so, sondern das ist in uns angelegt. Wir haben den Geist bekommen. Lies mal den Lukas 4, so wie es da steht. Lukas 4, wie heißt es da? Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Vielleicht können wir mal zusammen lesen. Vers 18. Halleluja. So lesen, dass der Geist auf uns ist. Das ist nämlich so. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen sollen und die Unterdrückten in Freiheit wegzusenden und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Amen.